Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Und dazu begrüßt sie heute Ellen Hering. Und es geht um Entwicklungshilfe in Afrika, über die der kenianische Ökonom James Shikwati Folgendes sagt.
What aid does is,
die Hilfe subventioniert indirekt schlechte Politik. Nehmen Sie zum Beispiel den Kongo oder auch Kenia. Die Konflikte dort werden im Grunde von den Eliten verursacht, die sich um das Geld aus dem Westen streiten.
So wie James Shikwati wollen viele Afrikaner endlich raus aus der Opferrolle. Die rund 2 Billionen Dollar Entwicklungshilfe, die seit den 50er Jahren auf den Kontinent geflossen sind, haben nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Es gibt zwar Verbesserungen in Bildung und Gesundheit zum Beispiel, und manche Länder, wie zum Beispiel Ghana, haben auch große Fortschritte gemacht. Aber andererseits schickt die Welt nach wie vor regelmäßig Nahrungsmittelhilfe in Dürreregionen, obwohl die Regierungen dort jahrzehntelang gebetsmühlenartig versprechen, Maßnahmen zur Vorsorge zu treffen. Die Menschen in diesen Regionen werden dadurch zu hilflosen Opfern gemacht und sie verlieren die Eigeninitiative. Das ist die These, die Linda Staude, ARD-Korrespondentin in Nairobi, aufstellt.
Somalia, Terror, Dürre und Hunger, fast 3 Millionen Menschen auf der Flucht. Demokratische Republik Kongo, bewaffnete Gruppen, Gewalt, politische Unruhen, fast 5 Millionen Vertriebene. Die Zentralafrikanische Republik, blutiges Chaos, Gesetzlosigkeit, Armut, ein Fünftel der Bevölkerung heimatlos. Die Liste ist endlos und die Negativschlagzeilen über Krisen, Kriege und Katastrophen in vielen Ländern prägen nach wie vor das Bild des gesamten Kontinents in den sogenannten entwickelten Ländern. Afrika ist arm, hilflos und dringend auf die Unterstützung von großzügigen Gönnern im Westen angewiesen. Aber dieses Bild ist falsch.
Africa is rich. It is poor at monetizing its riches.
Afrika ist reich, sagt der Ökonom Ali Kansatschu. Es ist nur nicht besonders gut darin, von seinem Reichtum auch zu profitieren. Die vermeintliche Hilfe hat die wirtschaftliche Entwicklung nicht vorangebracht, sondern im Gegenteil vieles nur noch schlimmer gemacht. Ein Beispiel, die Nahrungsmittelhilfe. Heißer Wind bläst roten Sand über den Kadaver eines Kamels. Nicht weit davon stehen 4 Artgenossen zwischen dornigen Sträuchern, so abgemagert, dass man jede Rippe unter dem Fell zählen kann.
Wir haben eine schwere Dürre. Wir haben schon versucht, unsere wenigen Kühe zu verkaufen, aber keiner will sie haben. Viehhirten kommen von weit her, um uns nach Gras für ihre Tiere zu fragen.
Abdi Rahman lebt im Bezirk Mandera im äußersten Norden Kenias, direkt an der Grenze zu Somalia und Äthiopien. Eine Halbwüste wie rund die Hälfte aller Countys in Kenia. Hunger gehört hier zum Leben, genau wie Hilfe aus Nairobi und dem Ausland.
Die Dürre kommt immer wieder. Die Gemeinden hier hatten mal ihre eigenen Überlebensstrategien, aber die sind weitgehend verschwunden. Die Leute sagen, warum soll ich überhaupt noch etwas anbauen, wenn es ohnehin Hilfslieferungen gibt?
Erklärt die kenianische Menschenrechtlerin Fatuma Abdulkadir Adan. Zwar versucht die Regierung vorzusorgen, sie baut Wasserreservoirs und wirbt für mehr Farmen und kleinere Viehherden, aber das geht viel zu langsam und ist außerdem ein schwerer Kampf gegen uralte Traditionen bei den nomadischen Viehzüchtern, erklärt Hussein Mohammed Aliyo von der Nationalen Dürrebehörde.
This is as a curse.
Sie betrachten das als Fluch. Wenn du nicht mindestens 100 Kamele hast oder 1000 Ziegen, dann bist du arm. Du hast gar nichts. Die Tiere sind eine Quelle des Stolzes. Wer viele hat, genießt Ansehen in der Gesellschaft.
Mit der Folge, dass die großen Herden in den immer häufigeren Dürren jämmerlich verenden und die Menschen verarmen. Im vergleichsweise reichen Kenia gibt es eigentlich genug Nahrungsmittel. Die Verteilung ist das Problem und ihr viel zu hoher Preis für die Betroffenen. James Shikwati, kenianischer Ökonom und Fellow der deutschen Robert-Bosch-Akademie.
Es ist wirklich traurig. Wir haben diese ständigen Spendenaktionen, anstatt dass die Regierung ihrer Verantwortung nachkommt und zum Beispiel die Landwirtschaft rationalisiert oder ihr Verteilungssystem.
Kurz, die internationale Hilfe nimmt der Regierung die Arbeit ab und verhindert so effektive Vorsorge. In Mandera sind sogar simple Heuschober mit Spenden aus dem Ausland gebaut. Die Menschen in den Dürreregionen haben mittlerweile jede Eigeninitiative verloren.
Wir hoffen, dass die Regierung uns helfen wird. Und vor allem verlassen wir uns darauf, dass Gott uns hilft.
Ganz Afrika stirbt und wartet hilflos auf die Retter aus dem Westen. Diese Botschaft hat Bob Geldof schon 1984 mit seinem musikalischen Spendenaufruf für die Opfer der Dürre in Äthiopien verbreitet. Sehr zum Ärger vieler Afrikaner.
Ehrlich gesagt, ich glaube, bei dieser Art von Hilfe geht es um Mitleid. Die Überzeugung, dass Afrika es nicht alleine schaffen kann.
Die Ökonomin Dambisa Moyo stammt aus Sambia und ist eine der bekanntesten Kritikerinnen der sogenannten Glamour Aid, Sammelaktionen von Promis. Aber die uralten Klischees sind nicht totzukriegen. 30 Jahre später, im Ebola-Jahr 2014, haben Geldof, Bono und Co. ihren schmalzigen Song neu aufgelegt. Mit leicht verändertem Text, aber der immer gleichen Botschaft.
Meine Sorge ist, dass die Sprache, die Band-Aid jetzt wieder benutzt, das Problem schlimmer macht, weil die politischen Hintergründe ausgeklammert werden. Und dafür ist Band-Aid jetzt schon seit 30 Jahren bekannt.
Sagt Nick Dearden vom World Development Movement. Korruption, Misswirtschaft und manchmal auch schlichte Unfähigkeit verursachen die Probleme. Und wenn sich daran nichts ändert, kommen die Notsituationen immer wieder. Und aus der Nothilfe wird eine permanente Einrichtung.
What aid does is,
Die Hilfe subventioniert indirekt schlechte Politik. Nehmen Sie zum Beispiel den Kongo oder auch Kenia. Die Konflikte dort werden im Grunde von den Eliten verursacht, die sich um das Geld aus dem Westen streiten.
So James Shikwati. Seit den 50er und 60er Jahren sind rund 2 Billionen Dollar Entwicklungshilfe auf den afrikanischen Kontinent geflossen. Ohne nennenswerten Erfolg, sagt Ali Kansatschu.
Sie war kein effektiver Weg, um Afrika nach vorne zu bringen. Das ist ganz klar. Deshalb sagen wir Handel statt Hilfe. Geschäfte machen ist ein besserer Weg, diese Probleme anzugehen.
China macht längst vor, wie das funktionieren kann. Eine riesige Teermaschine walzt langsam durch ein bisher unberührtes Stück Busch. Sie asphaltiert ein neues Stück Umgehungsstraße für Nairobis ständig total verstopfte Innenstadt. Die Baufirma stammt aus China, genau wie die Kredite für die Finanzierung des Baus. Eines von vielen Infrastrukturprojekten quer über den afrikanischen Kontinent.
China ist aktuell der größte Investor in Afrika. Die USA und andere westliche Staaten haben sich weitgehend auf Entwicklungshilfe konzentriert. Für die Chinesen geht es mehr um Handel und Investitionen, zum Beispiel in den Einzelhandel, in Kommunikationstechnik und natürlich in Rohstoffe.
Erklärt Dambisa Moyo. Rund 36 Milliarden Dollar alleine 2016 für Straßen, Häfen und Flughäfen. Damit investiert China mehr auf dem Kontinent als die USA und Europa zusammen. China hat auch die neue Bahnlinie von Mombasa nach Nairobi gebaut, die Präsident Uhuru Kenyatta im vergangenen Jahr höchst feierlich eingeweiht hat.
Today we celebrate laying.
Heute feiern wir die Grundsteinlegung für die Transformation Kenias in ein industrialisiertes, wohlhabendes Land.
Prosperous country.
Allerdings gibt es die nicht ohne Schattenseiten. Chinesische Firmen schaffen zwar Arbeitsplätze, geben Afrikanern aber oft nur miese Jobs, zahlen Dumpinglöhne und liefern häufig zweifelhafte Qualität. Und sie verlangen weit überhöhte Preise, für die Chinas Banken großzügig Kredite geben. James Shikwati.
In terms of short term, One would say it looks good, but
kurzfristig sieht das alles gut aus, aber langfristig haben wir die Bedrohung durch eine neue Schuldenkrise. Und wenn Sie Ihre Schulden nicht bezahlen, dann wird Ihr Gläubiger Ihnen irgendwann vorschreiben, wie Sie Ihre Wirtschaft managen sollen.
Derzeit ignorieren viele afrikanische Staaten diese Bedrohung. Ihnen gefällt, dass die Chinesen klar sagen, was sie wollen, ihre Pläne durchziehen und keine lästigen Fragen stellen wie westliche Länder nach Menschenrechten oder Korruption. Und das kommt an in Afrika, das endlich als gleichberechtigter Partner betrachtet werden will und nicht als ewiges Opfer. Jetzt drehen wir den Spieß um. Jetzt heißt es Afrika für Norwegen. Afrikaner zeigt Mitleid, spendet Heizkörper für die Frierenden in Norwegen. Die Videoparodie auf die bekannten Popmusiker mit Helfersyndrom nimmt das Afrika-Bild im Westen aufs Korn und zeigt, dass die Afrikaner das Mitleid gründlich satt haben. Sie wollen selbst bestimmen, wer ihnen wie hilft. Zusammenarbeit auf Augenhöhe gibt es in Ruanda, in Äthiopien und auch in Eritrea, das sonst eher durch seine diktatorische Regierung und ihre Menschenrechtsverletzungen Negativschlagzeilen macht. Durch einen schmalen Kanal strömt Wasser auf ein sorgfältig bepflanztes Beet. Tomaten wachsen hier neben Reihen mit Blumenkohl, Spinat, Karotten und Gewürzen.
Jeder Farmer bewirtschaftet ein gleich großes Stück Land und alle pflanzen Gemüse. Das bringt mehr Geld als Getreide. Und der Lebensstandard hier ist im Vergleich zu anderen Dörfern der beste.
Der Mikrodamm, der das möglich gemacht hat, wurde von der EU finanziert, in Zusammenarbeit mit der Regierung. Eritrea akzeptiert schon lange keine andere Form der Hilfe aus dem Ausland mehr, vor allem keine Nahrungsmittelhilfe. Yemane Gebriab, der Berater des Präsidenten.
Es gab eine Zeit in Eritrea, Anfang der 90er Jahre, zu der 90% unserer Bevölkerung von Nahrungsmittelhilfe abhängig waren. Wir erhalten nicht viel davon, einfach weil solche Almosen Abhängigkeit schaffen.
Hilfe ja, aber nur zur Selbsthilfe, nach den Entwicklungsplänen der Regierung. Dieser Standpunkt hat viele Hilfsorganisationen aus dem Land getrieben, die sich nichts vorschreiben lassen wollten. Die EU ist geblieben, auch nach heftiger Kritik, dass Europa damit ein Unrechtsregime unterstützt.
Wir sind der Ansicht, dass Zusammenarbeit, kritisches Engagement uns weiterbringen kann in dem Bereich. Sich zurückziehen aus Eritrea ist unserer Ansicht nach nicht zuträglich, um die Menschenrechtssituation zu verbessern.
So Christian Manal, der EU-Botschafter in Asmara. Seriöse Helfer haben sich ohnehin längst von der traditionellen Entwicklungshilfe verabschiedet. Das heißt mehr Zusammenarbeit statt simpler Geschenke. Aber nach Ansicht von James Shikwati verschleiert das immer noch die eigentlichen Absichten der Helfer.
Das ganze Konzept der Entwicklungshilfe ist problematisch, denn es bringt Geschäft und Hilfe durcheinander. Die entwickelten Länder sagen Hilfe, wenn sie über Geld reden, mit dem sie ihre eigenen Interessen in Afrika verfolgen.
Their interest within Africa.
Black Panther.
Kein Wunder, dass der jüngste Hollywood-Reißer in Afrikas Kinos Kasse macht. Ein schwarzer Superheld und ein afrikanisches Land, das den Industriestaaten zeigt, wo es lang geht. Schwärmen die Filmfans.
Afrika ist rohstoffreich. Wir sind nicht abhängig vom Westen. Tatsächlich brauchen die uns.
Ob Coltan oder Kobalt, Kaffee oder Kakao, Bananen oder Blumen. Die Welt ist auf Afrikas Reichtümer angewiesen. Und die ehemaligen Kolonialherren profitieren immer noch von ihnen. Ali Kansatschu.
Mehr Geld fließt von diesem Kontinent in den Westen, als an Entwicklungshilfe hereinkommt. Wenn wir es schaffen, unsere Wirtschaft in Schwung zu bringen, dann haben wir eine Chance.
Eine Chance auf dauerhafte und nachhaltige Entwicklung. Und dabei können die USA, Europa und China tatsächlich helfen. Über den richtigen Weg sind sich Afrikas Ökonomen weitgehend einig. James Shikwati.
A cooperation that enables productivity
Eine Zusammenarbeit, die eine höhere Produktivität in Afrika ermöglicht, damit Afrikaner sich zum Beispiel Produkte aus Europa leisten können. Dafür muss allerdings die europäische Handelspolitik geändert werden, die Afrikanern den Zugang zu den Märkten der EU schwer macht.
Wichtig ist auch, dass Hilfe nicht mehr über die bürokratischen und oft korrupten Regierungen Afrikas fließt, sondern dass Unterstützung an der Basis ankommt. Das heißt Kapital und Chancen für Jungunternehmer und junge Leute auf der Suche nach einem Job. Ali Kansachu.
If countries cannot create jobs for their young people on the continent,
wenn die Länder hier keine Jobs für ihre jungen Menschen auf dem Kontinent schaffen können, dann steigen sie alle in ein Boot und gehen nach Europa. Selbst aus der europäischen Perspektive müssen wir unsere Denkweise ändern. Wir müssen Gelegenheiten schaffen für Afrikaner in Afrika. Das ist die endgültige Lösung.
Linda Staude war das, ARD-Korrespondentin in Nairobi in Kenia, die kritisch über die westliche Entwicklungspolitik in Afrika berichtet hat. Und am Telefon begrüße ich nun Julia Leininger, Afrika-Programmleiterin vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik. Und das DIE berät unter anderem auch die Bundesregierung in Fragen der Entwicklungszusammenarbeit. Frau Leininger, wir haben jetzt gerade gehört, dass afrikanische Ökonomen die westliche Entwicklungshilfe, so wie sie derzeit fließt, nicht nur für sinnlos, sondern sogar für schädlich halten, weil neue Abhängigkeiten entstehen. Wie ist es denn aus Ihrer Sicht, Frau Leininger? Hat das alles nichts gebracht?
Wenn wir auf die makroökonomischen Zahlen schauen, dann gibt es seit 1990 Verbesserungen in etlichen Bereichen. Dann sind die Armutszahlen von 57% auf 41% gefallen. Ähnliches im Gesundheits- und Sanitätsbereich. Natürlich gibt es noch sehr, sehr viel zu tun. Und es gibt vor allem viel zu tun für die Menschen und Regierungen vor Ort. Die Entwicklungspolitik kann dann was verändern, wenn es vor Ort den Willen gibt, etwas zu verändern. Und wenn sie an den richtigen Punkten dafür ansetzt, sonst wird das nicht funktionieren. Ich würde gerne erstmal auf den Beitrag Bezug nehmen, weil da zwei Dinge, die sehr wichtig sind, durcheinander gegangen sind.
Okay.
Sie haben einmal von humanitärer Hilfe gesprochen. Das war das Dürrebeispiel. Da wird Nahrung gebraucht. Das bekommen die Menschen dann aus dem Ausland. Das ist der geringere Teil der öffentlichen Entwicklungsgelder, die international fließen.
Mhm.
Der Hauptteil der Gelder, der fließt in die sogenannte Entwicklungszusammenarbeit, die Sie gerade auch angesprochen haben. Und das ist die Regel und nicht die Ausnahme. Sie hatten nämlich hier Eritrea genannt.
Ja.
Der Fall Eritrea ist eher die Regel als die Ausnahme. Also Sie hatten es als was Besonderes dargestellt, dass die Entwicklungszusammenarbeit mit den Regierungen vor Ort entlang deren Entwicklungspläne Entwicklungspolitik machen.
Ja, vielleicht haben die anderen Regierungen gar keine Entwicklungspläne.
Sie werden keine Regierung finden, die keinen Entwicklungsplan hat. Und daran orientiert sich dann die deutsche oder auch andere internationale Entwicklungspolitik.
Aber das widerspricht doch dann der Tatsache, dass immer noch Nahrungsmittelhilfe gebraucht wird. Warum haben die Regierungen, wenn sie den Entwicklungsplan haben, das nicht geschafft, ihre eigene Bevölkerung zu versorgen?
Genau, das ist der kritische Punkt, dass die Regierungen das teilweise nicht schaffen. Aber das liegt nicht daran, dass man nicht mit den Regierungen zusammenarbeitet.
Und warum schaffen die es dann nicht?
Entweder, weil sie tatsächlich es nicht schaffen, eigene Ressourcen, die im Land sind, so zu mobilisieren, dass sie der Bevölkerung wirklich zugutekommen. Es nicht von multinationalen Unternehmen nur abgraben zu lassen, die Rohstoffe dann ins Ausland, Europa, USA, China zu exportieren und genug Steuern im Land zu halten und Arbeitsplätze zu schaffen, mit denen Menschen ihren Lebensunterhalt auf Dauer und mit einer gewissen sozialen Sicherung bestreiten können.
Aber das liegt doch auch an den Unternehmen und den Ländern, die genau das wollen, die nämlich die Rohstoffe haben wollen, aber
Richtig.
Nicht die weiterverarbeitende Industrie in Afrika unterstützen.
Richtig.
Gibt es denn vielleicht auch manchmal widersprüchliche Interessen zwischen der Entwicklungspolitik und dem, was dann private Investoren oder auch so Großunternehmen, die zum Beispiel Rohstoffe ausbeuten, dann vor Ort machen?
Ja, sicherlich. Also ich denke, es gibt viele Initiativen, durch die es eine Verbesserung gibt, gerade was die Arbeitsrechte von Arbeitern vor Ort angeht. Aber Es bleibt nach wie vor ein Problem, dass Wirtschaftsinteressen häufig entwicklungspolitische Interessen unterminieren. Und deshalb braucht es Regierungen vor Ort, die das wirtschaftliche Einkommen übersetzen in sozialpolitische Maßnahmen für die Bevölkerung.
Also quasi die Investitionen auch an Entwicklung zu knüpfen.
Genau. Also und was da ganz wichtig ist, was oft unterschätzt wird, ist intraregionaler Handel. Also wir wissen...
Innerhalb eines Landes oder immer in Afrika?
In Afrika. Also wenn innerhalb Afrikas, der Regionen in Afrika, mehr Handel stattfinden würde, also dann wäre das ein Entwicklungsschub und die afrikanische Freihandelszone, die Ende der vergangenen Woche unterzeichnet wurde bei einem Sondergipfel in Kigali, Ruanda, ist dann erster Schritt. Da gibt es zwar noch einige Hürden, aber es gibt einen großen politischen Willen von einigen Regierungen, in die Richtung zu gehen und auch den intraregionalen Handel zu befördern. Und da könnte man jetzt auch aus Deutschland, weil Deutschland hat eine sehr stark wirtschaftsorientierte Entwicklungspolitik im Moment, auch einhaken und von beispielsweise deutschen Unternehmen fordern, dass sie vor Ort Produkte produzieren, die in den afrikanischen Ländern und in den jeweiligen Regionen bleiben.
Aber dagegen spricht ja, dass die EU die afrikanischen Ländern auch mit Billigprodukten, mit subventionierten zuschüttet.
Sie spielen jetzt auf das Beispiel Tomaten, die in Italien angebaut werden.
Ja, und die bekannten Hähnchenflügel und so weiter.
Hähnchenflügel, genau. Das ist sicherlich ein sehr großer Zielkonflikt. Es ist aber so, dass es in den entscheidenden Bereichen mittlerweile in unterschiedlichen Abkommen der EU, also zwischen der EU und afrikanischen Staaten, Klauseln gibt, die das verhindern sollen. Das muss eben noch umgesetzt werden. Aber das ist nach wie vor ein großes strukturelles Problem, weil sich da vor allem handels- und landwirtschaftliche Interessen in Europa widersprechen.
Jetzt ist China ja auf dem afrikanischen Kontinent sehr aktiv, auch in Lateinamerika. Und das Engagement wird ja also vor Ort oftmals positiv gesehen. Machen die Chinesen da was besser?
Die Frage ist ja immer, schafft es ein Staat, nachhaltige Entwicklung zu unterstützen? Also bleibt das nicht nur für die nächsten 2 Wochen oder 2 Jahre, sondern hat das eine Wirkung über einen langen Zeitraum hinaus und ist das strukturbildend? Und da würde ich sagen, ist China eher ein schlechtes Beispiel. Aber man muss auch sagen, für viele afrikanische Regierungen ist China ein Vorbild, also das Modell China.
Kann man davon was lernen?
Also ich denke, von dem chinesischen Ansatz kann man jedenfalls lernen, dass er glaubwürdiger für viele afrikanische Regierungen insofern ist, weil sie sich ernst genommen fühlen und sich eher als Geschäftspartner sehen, denn als Regierungen, die bestimmte Konditionalitäten erfüllen müssen, wie das häufig bei EU und beispielsweise deutschen Programmen der Fall ist.
In dem Bericht, den wir vorher gehört haben, da sagt auch einer der afrikanischen Ökonomen, die zu Wort kommen, der Blick Europas auf Afrika ist immer von Mitleid bestimmt. Die Opferrolle wird den Menschen zugeschrieben, sage ich mal zugespitzt. Und dann kommt ja dieses Beispiel von Bob Geldof. Mhm. Ist da denn was dran aus Ihrer Sicht, dass solche Aktionen wie dieses Promispektakel eben die Opferrolle diesen Menschen zuschreibt und die auch gar nicht mehr rauskommen lässt?
Ja, teile ich. Die gute Intention, nämlich solidarisch zu sein, die ist natürlich gut, aber sie führt leider nicht zu einer Veränderung vor Ort. Und also diese ganzen Kampagnen, würde ich auch sagen, die perpetuieren und verstärken eher dieses negative Afrika-Bild, in dem die Menschen die Opfer sind. Und das ist am Ende nicht sehr hilfreich.
Vielen Dank, Julia Leininger vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik.
Genau.
Und das war die Weltzeit von heute. Und wenn Sie diesen Podcast über iTunes gehört haben, dann könnten Sie uns doch mal bewerten, entweder mit diesen bekannten Sternchen oder auch mit einer Rezension. Machen Sie das doch mal. Wir freuen uns über jedes Feedback. Danke fürs Zuhören, sagt Ellen Hering.